Ägypten, Reich der Pharaone, Land der Gegensätze, Wüste und fruchtbares Land. Wir befinden uns in der Regierungszeit von Ramses. Gerade betreten drei Soldaten des Pharaos das Haus eines reichen Ägypters. Es dauert nicht lange und sie kommen wieder heraus. Jetzt führen sie einen jungen, gut aussehenden Mann mit sich. Er ist ein Gefangener und der Weg führt zum Gefängnis. Dort wird der junge Mann all seiner Habseligkeiten entledigt. Er wird tief hinunter in den Kerker geführt. Kein Tageslicht erhält hier die Räume mehr. Nur Gestank und Feuchtigkeit schlägt ihm entgegen. Er wird gestoßen und verhöhnt. Irgendwann stößt ihn die Wache in ein Abteil und sofort ist alles finster. Die Dunkelheit lastet wie ein Albtraum, tonnenschwer auf den Gefangenen. Wie viel Katastrophe verträgt das Leben eines Mannes? Und er kniet auf den nasskalten Steinboden, erhebt die Hände und betet. Sein Name ist Josef. Herzlich willkommen zu der Predigtreihe Versöhnt, Versöhnung. Heute Teil 1, Versöhnung mit sich selbst. Nächste Woche predigt der Frank über das Thema Versöhnt mit anderen. Inzwischen, glaube ich, ist es fast das leichtere Thema. Das Wort Versöhnung fällt einem doch sehr schwer. Es scheint die Quadratur des Kreises zu sein, gerade in unserer Zeit. Ja, und so saß ich nun also da und hatte dieses Thema vor mir. Wenn ein Prediger nicht weiß, was er predigen soll, dann lohnt es sich einfach, um sich herum sitzende Menschen zu fragen. Und so habe ich auch in der Familie nachgefragt, hey, sagt mal, was fällt euch denn zum Thema Versöhnung ein? Versöhnung mit sich selbst. Und ich habe verschiedene Antworten bekommen. Und auf einmal sagt die Paula, na Mama, Versöhnung heilt die Seele. Versöhnung heilt die Seele. Genau, das ist des Buddhas Kern, habe ich mir gedacht. Und deswegen möchte ich euch heute in dieses Thema mit hineinnehmen. Ich habe mir dann überlegt, drei Abteilungen zu machen. Und zwar: Erste Abteilung ist Versöhnung aus der Sicht der Psychotherapie. Wir werden also heute ein bisschen gaga werden. Dann die Sicht der Bibel dazu. Und als drittes natürlich meine Gedanken, was ja auch am wichtigsten ist. Kleiner Scherz. So. Ja, einen vermeintlichen Fehler begangen zu haben oder nicht die richtigen Worte gewählt zu haben, entgegen unseres moralischen Kompasses gehandelt zu haben, wie oft passiert uns das? Manche Entscheidungen können wir Tage, Wochen, einige sogar Jahre lang bereuen. Was wäre, wenn Gedanken können uns geradezu zermürben und bringen uns doch nicht weiter. Sich selbst zu verzeihen, ist eine hohe Kunst. Und was wir manchmal bei anderen viel schneller können, kann bei uns so unendlich schwer fallen. Warum ist das so? Und warum lohnt es sich überhaupt, sich selbst zu verzeihen? Wie kann es gelingen? Und denkt mal nach, Es gibt, wie bei Josef, echt viele Katastrophen, die einem im Leben passieren können. Da bist du zum Beispiel in den Freund deiner Freundin verliebt. Oder du fährst mit dem Auto durch ein Waldgebiet und plötzlich springt dir ein Reh vors Auto und du weißt in dem Moment, dass du zu schnell bist. Oder du bewirbst dich um einen Arbeitsplatz und alle anderen Bewerber werden genommen, du aber nicht. Oder durch eine Unaufmerksamkeit deinerseits wird das Leben eines Menschen aus den Fugen gerissen. Und manchmal ist es vielleicht auch umgekehrt. Ein anderer passt nicht auf und dein Leben geht plötzlich ganz andere Wege, als du geplant hast. Ja, und ich glaube, das kennt jeder von uns. Und wenn wir ehrlich sind, dann knabbert das echt in unseren Seelen. Als erstes möchte ich also aus Sicht der Psychotherapie uns diesem Thema nähern. Auch hier fragt man sich, warum kann es so schwer fallen, sich selbst zu verzeihen? Ich habe dazu im Internet recherchiert und wenn das jemanden interessiert, wo das her ist, kann ich dann auch gern die Quelle dazu angeben. Ja, bei anderen können wir doch auch meistens ganz schnell verzeihen. Nicht nachtragend zu sein und anderen vergeben zu können, gehört ja auch irgendwie zum guten Ton. Und es gilt als positive Eigenschaft. Der Teufel steckt auch hier im Detail. Und erlaubt mir die Anmerkung, ich fand es lustig, dass hier vom Teufel gesprochen worden ist. Denn wären wir oft bei anderen beobachten können, wie die sich gegenseitig verzeihen, sich vergeben, sich vielleicht in den Arm nehmen, Entschuldigung dem anderen ins Ohr hauchen. So ist es, sich selbst zu verzeihen. Wenn ich jetzt zu euch sage, so, das habe ich mir jetzt selbst verziehen, dann sieht man ja nichts. Es ist also schwierig, das zu beobachten. Und so hat man mit der Zeit gelernt, dass Verzeihen etwas ist, das von außen und nicht von innen kommt. Es liegt also auch an einer Lernerfahrung, denn wir lernen ja von Anfang an, Fehler sind nicht erwünscht. Das merkt man spätestens in der Schule beim Diktatschreiben. Solange du keine Fehler schreibst, hast du eine Eins. Je mehr sich die Fehler häufen, desto roter wird dein Blatt und desto schlechter wird die Note. Und das Ganze geht in den Keller. Ich habe mich da an meine Diktate in Latein erinnert. Die waren sehr rot. Ja, und dafür bekommt man jetzt nicht gerade Lob und Anerkennung, sondern ja, das ist eher wie ein Schandfleck. Und wir sind doch so auf Perfektion ausgelegt. Wir sollten einfach keine Fehler machen. Und wenn es dann doch passiert, können Gefühle der Scham und der Schuld oder der Angst entstehen. Wir sind sauer auf uns selbst. Wir verspüren die Enttäuschung. Manchmal ist es geradezu ein Selbsthass. Und sich selbst zu verzeihen, kann fast unmöglich werden. Aber wenn wir überlegen, nie Fehler zu machen, ist ein trügerisches Ziel. Denn weder ist es zu erreichen, noch ist es wirklich sinnvoll. Warum sollte man sich also selbst verzeihen? Es geht darum, eine Belastung von sich zu nehmen und eine liebevolle Einstellung zu sich selbst entwickeln. Und diese liebevolle Einstellung zu sich selbst kann heilsam sein. Denn es bedeutet, die Vergangenheit ruhen zu lassen und es gibt die Möglichkeit, nach vorne zu sehen und auch nach vorne zu gehen. wirft natürlich die große Frage auf, wie kann ich mir denn nun selbst verzeihen? Und in der Psychotherapie geht es eben darum, dass man sich sagt, es ist okay und dass wir dieses in die Arme schließen, dass die Entschuldigung und die Geste, dass das zählt. Und da gibt es 3 Tipps dafür. Der erste Tipp ist, die Perspektive wechseln. Zum einen die Erkenntnis, Fehler gehören zum Leben. Es sind eigentlich gar keine unliebsamen Weggefährten, sondern Fehler können wahre Wegweiser sein. Denn aus Fehlern lernt man ja. Zum Beispiel, wenn du in deiner letzten Beziehung zum Beispiel festgestellt hast, dass dieser Partner ein Vollpfosten war, dann wirst du das nächste Mal in einer zukünftigen Beziehung doch wahrscheinlich wissen, auf was du achten musst, dass dir nicht der nächste Vollpfosten begegnet. So, also aus Fehlern lernen. Marlene Dietrich hat gesagt, ein Zitat von Marlene Dietrich: Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. So kann man das auch sehen. Und man darf die Perspektive wechseln. Fehler oder falsche Entscheidungen weniger als Hindernis sehen, sondern vielmehr eben als Lernmöglichkeit verstehen. Und das macht es viel leichter, sich selbst zu verzeihen, wenn eben dann mal was schief geht. Denn das ist in Ordnung und irgendwie ganz normal. Sich selbst zu verzeihen kann man auch mit Gesten der Versöhnung. Und das dürfen wir jetzt alle mal machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir können uns selbst in den Arm nehmen. Und zwar, indem wir unsere Hände, unsere Arme überkreuzen und die Hände uns auf die Schulter legen. Das können wir jetzt mal alle machen und können sagen, alles ist gut. Es ist okay, ich bin okay, ich lass los. Ja, und sollten wir demnächst jemanden sehen, der so vor uns steht, dann wissen wir, ach, eine Geste der Versöhnung. Das nächste, der dritte Tipp ist, einen Brief zu schreiben. Und Briefe zu schreiben ist wirklich ein heilsames Mittel. Wenn man schreibt, fließen unsere Gedanken. Niemand kritisiert uns so sehr wie wir selbst. Das ist ja meistens so, ne? Jemand kann total einfühlsam sein, jemand kann empathisch bis zum höchsten Anschlag sein und kann ermutigend und wirklich freundlich zu Menschen sprechen, sich selbst gegenüber aber der absolut stärkste Kritiker sein. Und diese Geschichte mit dem Briefschreiben dreht das jetzt quasi rum. Und zwar geht es darum, dass man sich vorstellt, eine Freundin oder ein Freund hat mir jetzt quasi diese Geschichte erzählt, die eigentlich mich betrifft. Und jetzt schreibe ich diesem Freund oder dieser Freundin zurück und gebe ihr eine Antwort auf ihr Anliegen, auf das, was sie quält. Und so nimmt man dann eben ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und schreibt sich das, was man dem sagen würde, wie man den aufbauen würde, wie man ihn quasi rausholen würde aus dieser Unversöhnlichkeit mit sich selbst. Und das ist dann ein ganz toller Effekt, dass man plötzlich ja einfach wieder Land sieht, dass man einfach das dann für sich einfach in Anspruch nehmen kann. Und in so einem Brief kann man dann zum Beispiel die Frage erörtern, warum es in Ordnung ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen oder ob es etwas Positives auch an dieser Situation gibt. oder ob es Worte oder Gesten gibt, die der anderen Person helfen würden, sich selbst zu verzeihen. Ja, die Psychotherapie sagt natürlich auch, wenn es Probleme gibt, die einen so stark quälen, dass man selber nicht glaubt, sich da helfen zu können, dann empfiehlt die Psychotherapie eine Psychotherapie. Und das ist sicherlich auch sinnvoll, dass man auch von außen sich Hilfe dazu holt. Für uns wäre wohl eher der Rahmen der Seelsorge hier gemeint. Oder dass man wirklich auch Psychotherapie findet, die mit einem christlichen Hintergrund einhergeht. Ja, das waren jetzt die Tipps aus Sicht der Psychotherapie. Und so kommen wir jetzt zu der Geschichte, was die Bibel darüber sagt oder dazu sagt. Die Bibel spricht eigentlich nie von der Idee, sich selbst zu vergeben. Das fand ich dann gut. Wäre dann Ende Gelände, könnte man zu Punkt 3 gehen, ja. Aber warum ist das so? Die Bibel spricht eher davon, dass wir anderen vergeben sollen, wenn sie gegen uns etwas getan haben oder eben auch die Vergebung suchen. Denn eigentlich ist es ja so, dass Christus bereits für unsere Sünden bezahlt hat, wir ihn als Erlöser angenommen haben, ihm glauben und deshalb können wir Gott um Vergebung bitten und Gott vergibt uns. So einfach ist das. Und genauso könnten wir bei Schuldgefühlen die Tatsache akzeptieren, dass uns Christus durch Christus vergeben wurde und dieses einfach für uns als in Anspruch nehmen. Aber wie ist das? Ist es euch schon mal passiert, dass ihr eigentlich ein Thema erledigt habt, ihr habt dafür beten lassen und ihr habt gesagt, ja, bin jetzt frei davon? Und dann vergeht eine gewisse Zeit und plötzlich blups, ploppt das Thema wieder auf. Und ihr beginnt zu grübeln, ob denn euch Gott wirklich diese Sache vergeben hat. Und wenn doch jetzt diese Sache wieder nach oben kommt, warum ist es so? Könnte es sein, dass Gott vielleicht mich jetzt quasi darauf hinweisen möchte, da ist noch was, da muss noch was erledigt werden? Kennt ihr das? Es wird nicht, dann kann ich zur nächsten Seite gehen. Sollte es doch jemanden, vielleicht den einzigsten Menschen hier geben, dem das schon mal passiert ist, dann möchte ich darauf hinweisen, dass das eine ganz geschickte Strategie unseres besonderen Freundes ist. Herr S. hat quasi mal wieder zugeschlagen. Denn das ist sein Liebstes, dass er uns unsicher macht, dass er uns das Gefühl gibt, die Liebe Gottes reicht für alle aus, aber nicht für dich. Oder er sagt uns ja, dass diese Sünde so schwerwiegend ist, dass das also eine besondere Zeit des Leidens irgendwie braucht, dass wir da wirklich dann davon wegkommen. Er liebt es, uns zu belügen. Er heißt der Vater der Lüge. Und so macht er uns manchmal ganz kirre in diesem Ungewissen, ist es jetzt vergeben, ist es nicht vergeben, und unser Glaube leidet und ja, wird unterminiert und irgendwann steht man da und kreist nur noch um dieses Thema. Tatsache ist, dass Gott uns Sünde vergibt und dass es bei Gott keine Wertigkeit gibt, groß, kleine Sünde oder vielleicht doch nicht. Er sagt uns das zu, ich vergebe euch. Und wenn es wirklich passiert, dass dieses Unsichere kommt, dieses Anklopfen, na, stimmt es wirklich, dann sollten wir uns eigentlich viel mehr daran erinnern, dass Jesus unser Erlöser ist und dass er uns vergeben hat. Und unsere Gedanken darauf lenken. Und dann wird nämlich dieses Gequäster, dieses ständige Nachstacheln von unten, das hört dann auf. Wenn einen also das nächste Mal frühere Sünden in den Kopf kommen, dann umschalten. Umschalten auf Gottes Barmherzigkeit und sich darauf konzentrieren und darüber nachdenken, dass wir die Sünde verabscheuen und dass wir uns entschieden haben für Jesus und dass wir zu ihm gehören und dass er unser Gott ist. Das ist es auf jeden Fall, was es dazu von der Bibel gibt. Ja, ich glaube, dann lasse ich mal hier zwei Seiten aus und komme gleich zu dem Thema meine Gedanken. Von der Versöhnung zum Frieden. Versöhnung heilt die Seele. So hat es die Paula gesagt. Was ist dieses Unversöhnliche in uns? Eigentlich, genau betrachtet, ist Unversöhntsein eine Anklage an Gott. Denn es ist die Frage, und das ist die Frage, die meistens hochkommt, wenn irgendwas passiert, warum lässt du das zu? Warum habe ich so eine breite Nase? Warum habe ich kein schauspielerisches Talent? Warum habe ich einen Herzfehler? Warum bin ich krank? Warum kann ich nicht Suahelisch sprechen? Warum hast du mich nicht vor so eine schwere Kindheit bewahrt? Warum musste ich diesen Unfall erleiden? Warum werde ich immer wieder in Konflikte hineingezogen? Warum kann ich nicht einfach Gewicht verlieren? Eine Frage, die uns Frauen sehr oft umtreibt. Warum bin ich nicht Heidi Klum? Oder warum kann ich nicht wenigstens so schnell reden wie sie? Warum ruft mich niemand an? Warum habe ich jetzt schon ein graues Haar? Warum bin ich unsichtbar? Warum bin ich arbeitslos? Warum kümmert sich keiner um mich? Warum lässt es zu, dass XY mich so blöd von links anredet und mir natürlich nichts dazu einfällt? Warum bin ich, wie ich bin? Warum habe ich diese Vergangenheit? Warum, Gott? Warum lässt du das zu? Und mit jedem weiteren Warum zieht die Bitterkeit tiefer in dein Herz und macht dich mürbe und bitter. So viele Warums, ich weiß es auch nicht, warum. Und dann eben auch noch diese andere Stimme, die da sagt, selber schuld. Schau dich doch an, du Nichtsnutz. Versager, was erwartest du denn? Hey, und plötzlich ist alles wieder finster und schal um dich. Dunkel, kalt und grausam, wie in diesem Kerker vom Anfang, als Josef im Kerker sitzt, damals in Ägypten. Einsamkeit, Angst und erfahrenes Unrecht bestimmten sein Leben. Aber war das wirklich so? Erstaunlicherweise eine kleine Rückblende. In 1. Mose 39, 19 bis 23 lesen wir. Zunächst, Potiphar war natürlich sauer. Er war außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern. Denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Also der Josef, der hätte ja auch schreien können, was soll das, warum? Aber der Herr war auch im Kerker mit ihm. Und um versöhnt zu sein mit sich selbst, gehört die Erkenntnis, nicht ich bin Gott, sondern Gott ist Gott. Der Mensch kann die Versöhnung von sich aus mit Gott nicht schaffen. Er spürt die Trennung. Alle menschlichen Lösungsversuche sind zum Scheitern verurteilt. Aber Gott ruft uns etwas zu, und zwar im 2. Korinther 5 heißt es, lasst euch mit Gott versöhnen. Und es ist Gott, der versöhnt. Er ist der Aktive. Lasst euch versöhnen ist keine Forderung zu handeln, sondern die Forderung zur Bereitschaft, die Versöhnung Gottes durch Jesus Christus einfach geschehen zu lassen. Und die ganzen Selbstvorwürfe und finsteren Gedanken, das sind Lügen. Josef hatte Gottes Plan nämlich für sein Leben entdeckt. Sein schwerer Lebensverlauf war ein Teil von Gottes Plan. Am Ende konnte er Segen für viele werden. Also ich finde, das ist schon krass. Also das muss man natürlich auch schaffen und im Herzen bewegen und erkennen. Aber das ist die Wahrheit. Dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat und dass vieles, was vielleicht am Anfang schlimm und ungewöhnlich vielleicht aussieht oder wo es uns echt zu schaffen macht und wo wir mit uns hadern und wo wir uns selber auch immer wieder in Frage stellen, dass es einfach der Plan Gottes für unser Leben ist. Ich habe zum Beispiel nachgedacht, ich bin ja mit Andreas das zweite Mal verheiratet. Also war ich vorher mit jemand anderem verheiratet gewesen. Und diese Ehe ist nicht gut gegangen und es ist geschieden worden. Also stehe ich als Geschiedene vor euch. Und jetzt könnte ich ja auch sagen, warum Gott lässt du das zu? Ich habe doch damals, als ich geheiratet habe, auch gedacht, das hält für immer und das wird einfach so sein. Aber das Leben läuft eben nicht immer geradeaus. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist kein Ponyhof und wir müssen reagieren, wir werden manchmal zu Entscheidungen gezwungen, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten. Und im Nachhinein denke ich, vielleicht ist es einfach, dass Gott sagt, schau, du weißt, wie das ist. Du kennst die Gefühle, die man da hat und du weißt, wie dieser Schock ist, wenn dein Lebensentwurf nicht funktioniert. Und irgendwann wirst du vielleicht Menschen treffen, denen es auch so geht. Und denen kannst du dann eine Hand geben und sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht. Und ich weiß, dass Gott dich auch aus dieser Situation rausführen wird, so wie er mich rausgeführt hat. Und dass er Frieden schenken wird, dass er wieder segnen wird, dass das Schlimme und Schlechte, dass es verschwindet und das Gute und das Helle einfach wieder in deinem Leben sichtbar wird. Er gibt mir damit die Kraft, anderen Mut zuzusprechen. Und das ist doch das Wichtige. Ja, keiner hat Spaß dran, irgendwie schlimme Situationen zu durchleben. Aber Gott bleibt und Gott geht mit einem durch diese Situationen durch. Und auch wenn es echt mal voll daneben gibt, so dürfen wir wissen, dass Gott bei uns ist und dass er ja seine Hand nicht wegnimmt. Dass er nicht sagt, ja, also mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, sondern dass er stets an unserer Seite bleibt und dass er uns an die Hand nimmt und dass er mit uns weitergeht einfach. Und wenn wir nochmal an Josef denken, hey, der hat echt was erlebt. Der wurde verkauft von seinen Brüdern. Der wurde als Sklave auf diesen Sklavenmarkt hingestellt. Das war bestimmt auch nicht besonders lustig. Und dann war er beim Potiphar. Und da denkt man ja schon, ach, na komm, jetzt geht's aber aufwärts. Da hat er ja schon eine gute Position bekommen. Und dann knallt ihn diese Frau hier diesen Vorwurf hin, der dieses Ganze, was sich gerade so aufgebaut hat, mit einem Schlag wieder zerschlägt. Und er landet nicht irgendwo, er landet im Kerker. Er musste damit rechnen, dass die Tür aufgeht und er zur Hinrichtung geholt wird. Also das war nicht lustig gewesen. Aber Gott war mit ihm. Und auch in dieser Finsternis ließ er es gelingen und ließ es zu, dass er da auch ja, Anerkennung bekommen hat, dass er ja, mit den Menschen dort einfach auch in Interaktion getreten ist. Das heißt, dass dieser Verwalter sich um nichts mehr kümmern musste. Also Gott war mit ihm und ist zu ihm gestanden und hat ihm auch darin geholfen. Also solche schweren Wegstrecken haben in Gottes Plänen ihren Sinn. Und die Versöhnung mit Gott ist einfach einverstanden zu sein mit seiner Wegführung und nicht mehr gegen das vermeintliche Unrecht anzukämpfen. Das können wir auch echt im Wort Gottes finden, im 2. Korinther 5. Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, die Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Wie kann Versöhnung mit mir selbst gelingen? Also zum einen durch diese Einsicht, durch die Annahme und Demut. Dann durch das Begreifen und Ergreifen von Jesus, dem Retter. Und dann, dass wir echt die Hand Gottes zur Versöhnung annehmen, dass wir einschlagen in diese Hand, die Gott uns da zur Versöhnung hinhält, indem wir an ihn glauben, was da heißt, Vertrauen. Ich glaube an Gott, dass er meine Sünden vergibt und Glauben heißt, Gott vertrauen und danach handeln und leben. Und unser Gott ist ein barmherziger und gnädiger Herr. Er ist geduldig und von großer Güte. Ich meine, ihn kann nichts erschüttern. Versöhnung ist eigentlich das zentrale Thema in der Bibel. Und so möchte ich euch zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn Versöhnung bringt Frieden in die Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu unserer Geschichte, zur Schöpfung und mit uns selbst und mit Gott. Also lasst euch versöhnen mit Gott. Denn die Versöhnung heilt die Seele und sie bringt Frieden. Und wenn du merkst, ja, das ist jetzt dran. Ich möchte mich mit Gott versöhnen. Ich möchte mich mit meinem Lebensweg aussöhnen. Dann komm heute nach dem Gottesdienst zum Kreuz und bete mit den Menschen, die dann da auf dich warten und sag ihnen, heute ist der Tag, wo ich Frieden schließen will mit Gott, mit mir und mit meinen Mitmenschen. Heute ist der Tag der Rettung und heute soll das geschehen. Wenn du jetzt merkst, dass das in deinem Herzen ganz arg brennt und einfach ja, dich bewegt, dann mach das, weil dann ruft dich Gott, weil er dich liebt und du ihm wichtig bist.